Also für mich hat Sport die Kraft, durch die Emotionen, durch diese puren Emotionen, die Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist das, was in der heutigen Zeit einfach extrem wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn Sport wieder diesen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, dass wir Menschen einfach da Zusammenhalt, Gemeinschaft finden und uns gemeinsam freuen können und Emotionen feiern können. Und ja, das ist Sport für mich.
Team, ich habe heute für euch wirklich wieder so ein cooles Interview und damit haben wir natürlich auch ein neues, nettes und so tolles Team-Member. Ich hätte noch eine Stunde mit ihr weiterquatschen können und habe tatsächlich auch ganz viele Sachen nicht gefragt, die ich gerne fragen wollte. Man kann halt nicht immer alles haben, wobei sie eigentlich schon. Im Hallenvolleyball hat sie nämlich alles abgeräumt, was man so gewinnen kann und hat dann aber gemerkt, dass sie was ändern will. Sie hat dann den Schritt in den Sand gewagt und kämpft jetzt um ihr Olympiaticket im Beachvolleyball. Sie hat in unserem Gespräch ein paar Tools mit uns geteilt, mit denen sie ihre Nervosität vor großen Wettkämpfen im Zaum hält und die auch mega nützlich im Alltag sind. Und sie hat einen der vielleicht schönsten Einwürfe für euch, den wir hier seit langem hatten. Also hört rein und genießt die Zeit mit Luisa Lippmann. Schönes Motto, schöner Ansatz. Da habe ich direkt eine Nachfrage für dich. Warum hast du denn das Gefühl, dass das im Moment nicht so ist?
Ja, ich glaube, dieser Stellenwert Sport hat einfach sich in den letzten Jahrzehnten auch mehr oder weniger, ist einfach geringer geworden. Also ich glaube, wir benutzen Sport mittlerweile vor allem, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt als Randsportler auf Fußball gucke, benutzen wir gerne Fußball als Tool für die Politik natürlich auch. Wir Randsportler müssen immer mehr gucken, wie überleben wir überhaupt. Das ist so ein Zusammenspiel, finde ich, natürlich. Ja, wie viel politische, finanzielle Unterstützung bekommen wir? Welche Entscheidungen werden ganz oben getroffen? Wie können wir als Sportler davon profitieren? Und ich glaube aber, ja, wenn man dann auch wieder guckt, wie viel Zulauf haben die Vereine, wie viele Kinder gehen zum Sport, melden sich an, haben Lust. Also ich glaube, das ist einfach so ein breit gefächertes Thema. Und ich glaube, dass Sport einfach extrem wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass es, ja, wir interessieren uns alle für Sport. Natürlich sind die Stadien beim Fußball am Wochenende voll. Und dennoch glaube ich, dass wir noch viel, viel mehr Potenzial hat. Also auch wenn wir uns, wenn man sich die Individualsportler wie zum Beispiel Leichtathletik anguckt, die auch, ja, sagen, sie gehen lieber ins Ausland, weil die Förderprogramme dort besser sind, die Unterstützung und hier halt gucken müssen, ja, wie kommen wir so über die Runden. Also es ist, glaube ich, ein Zusammenspiel von allem und ich finde, ja, wenn man global guckt, können wir in Deutschland wieder ein bisschen stolzer vielleicht auf unsere Sportler sein.
Also um nochmal das ganz klar zu kriegen, in Deutschland findest du, hat der Sport außer dem Fußball in den letzten Jahren an Kraft verloren. Ist
ja,
das richtig?
Ja, genau.
Weil ich wollte gerade sagen, also ich bin ja auch voll in der Sportbubble, ja. Zählt wahrscheinlich da nicht so ganz, weil ich finde, in meiner Wahrnehmung, dass es fast ins Gegenteilige geht. So. Es wird viel mehr übertragen, es kommen mehr kleinere Streaming-Optionen auf,
ja.
Und so kann viel mehr gesehen werden. In meiner Wahrnehmung wird viel mehr über Sport gesprochen.
Ja, das
grundsätzlich.
Stimmt. Ja.
Okay, aber du meinst den Vergleich deutscher Randsportarten im Vergleich zur Welt.
Genau, ja. Also wenn man das so ein bisschen vielleicht auch nur in seiner kleinen Bubble jetzt mit Hallenvolleyball oder Beachvolleyball hat und man ich auch da mit vielen internationalen Spielern zusammengespielt hat, da sind, glaube ich, auf der einen Seite sind wir in vielen Bereichen sehr, sehr gut, was so vielleicht Absicherung in den Vereinen angeht und auf der anderen Seite aber diese Aufmerksamkeit, sage ich mal, die Athleten in zum Beispiel den USA bekommen oder wie dort Sport gelebt wird, dieser Stolz, der damit verbunden ist. Ich glaube, das können wir noch ein bisschen mehr nach außen tragen. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir recht, die Streaming-Plattform, wo wir Sport gucken können, ist immens geworden. Ja.
Ja, und wie kriegen wir den Stolz?
Ja, gut, das Einfachste ist jetzt in 6 Monaten einen guten Medaillenspiegel bei Olympia zu haben. Aber geht natürlich auch wieder dahin, wie gut ist die Vorbereitung auf Olympia, wie ist da die Förderung vielleicht. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich mal die Dokus geguckt habe von früher, sage ich mal, von unseren Tennishelden Boris Becker oder Steffi Graf, es waren ja wirklich noch so diese Idole. Oder wir haben jetzt zur Handball-EM haben wir die Doku von Kretsche geguckt. Das waren ja auch outstanding Typen einfach, ne? Voll. Und ja, diese Helden oder Idole, ich glaube, wir feiern den Sport, wir feiern so ein bisschen die Sportler, aber ja, wir nutzen die manchmal aber auch, um ja vielleicht ein politisches Statement oder sowas dafür zu setzen, beziehungsweise, ja, ich glaube, das würde uns auch wieder gut tun, einfach wirklich den Sport wegen, den Athleten wegen in die Stadien, in die Hallen zu gehen und die wirklich anzufeuern, aus der Freude, aus dem Zusammenhalt und ja.
Perfektes Statement und Aufruf hier an alle, die zuhören, direkt zum Start, finde ich super. Und du hast ja gerade schon für alle, die jetzt noch nicht wissen, wer du bist, was du tust, einen kleinen Hint rausgehört. Und zwar hast du von deiner persönlichen Bubble, dem Volleyball, gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von Team Visa gehört hast, aber falls es nicht so sein sollte, lass mich dir sagen, dass du dich an dieser Stelle jetzt nochmal selber vorstellen darfst, wie auf einer FIFA-Karte oder einer Quartettkarte. Und darfst du natürlich deine Kategorien da ganz frei wählen. Was steht auf der Karte von Luisa Lippmann?
Auf der Karte steht, ja, hallo, mein Name ist erstmal Luisa Lippmann. Ich bin noch 29 Jahre alt und bin aktuell Beachvolleyballerin. Bin vor anderthalb, knapp 2 Jahren gewechselt in den Sand und war vorher Profi- oder Leistungssportlerin im Hallenvolleyball. Und habe so mitten im olympischen Zyklus den Switch gemacht, um den olympischen Traum nochmal etwas größer werden zu lassen und lebe aktuell in Hamburg.
Ja, es ist wirklich ganz schön crazy, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst. Ich habe auch gerade noch bis kurz, bevor wir angefangen haben, eure ZDF-Doku, die wirklich cool geworden ist, angeschaut. Tatsächlich zum 2. Mal, egal. Und wenn man da mal so reinschaut, also du hast ja im Hallenvolleyball quasi alles einmal abgesahnt, was man so absahnen kann in Deutschland an Preisen. Du bist im Ausland gewesen. Ich habe gelernt, dass Italien so ein bisschen das Volleyball-Mekka ist. Und auch da hast du gespielt, in China, in Russland. Und dann auf einmal der Switch, klingt so mega, mega crazy. Wie funktioniert sowas?
Ja, durch einen sehr langen Prozess erstmal, der in mir losging natürlich. Also habe auch nicht geplant, eigentlich in den Sand zu gehen. Also Beachvolleyball für mich war immer was. Auf gar keinen Fall, oh Gott.
Also wirklich?
Ja, ich habe, als ich mit Volleyball angefangen habe, mit 12, war ich noch in meinem Jugendverein. Damals habe ich mal mit einer Mitspielerin ein Beachvolleyball-Turnier gespielt und das war eine absolute Katastrophe. Ich sage immer aus Spaß, es war fast ein traumatisches Erlebnis, sich im Sand zu bewegen, als großes Mädchen dann halt noch so koordinativ. Und wie gesagt, mein Traum war es immer, Hallenvolleyballerin zu sein und auch mit der Nationalmannschaft die großen Turniere ja zu spielen, da was zu gewinnen. Olympia natürlich als großes Endziel. Aber irgendwann hat mir so in dem System Hallenvolleyball, habe ich so gedacht, das ist nicht so, das erfüllt mich doch nicht mehr so ganz, was ich für Wünsche oder Erwartungen an mein Sportler- oder Leistungssportlerleben habe. Und natürlich ist Beachvolleyball auch bei mir mehr in den Fokus gerückt nach dem Olympiasieg in Rio von Laura und Kira. Ich habe mit Jürgen, der die beiden trainiert hat damals, der auch vorher Julius und Jonas trainiert hat, die in London Gold geholt haben, habe ich mir quasi ja so ein Mentorship geholt, hat mich dann auch in der Hallenzeit begleitet. Es war immer so ein bisschen die Idee, mal vielleicht sowas zu schaffen wie Dirk Nowitzki mit seinem Trainer damals.
Aha, ja, ja, so eine geile Story.
Genau, war schwierig umzusetzen, wir haben es versucht und dennoch habe ich dadurch halt immer wieder Akzente erlebt und auch gesehen, wie individuell dieser Sport ist. Also es ist, Beachvolleyball ist ein Teamsport, aber doch irgendwie ein Individualsport. Also du bist nur zu zweit auf dem Feld, du musst schon für dich gucken, wie steuerst du dich, wie regulierst du dich. Gepaart aber als, ja, also oder gecovert als Teamsport. Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Und ja, dann habe ich 2021, 2022 in meiner letzten Italien-Saison, da konnte ich dieses Gefühl, was ich aber über ein, zwei Jahre schon aufgebaut hat, dass irgendwas nach mehr schreit in mir, konnte ich nicht mehr so richtig unterdrücken. Und es hat ganz viele Monate gedauert. Ich habe ganz viele Tränen geweint, weil ich einfach nicht wusste, woher kommt dieses Gefühl jetzt, was soll ich damit machen, wie sieht meine Zukunft überhaupt aus? Also ja, ganz viel Unsicherheit, aber irgendwie dann auch darauf gehört, was mein Gefühl sagt.
So cool, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, weil da hat bei mir gerade alles, ich wollte gerade Alarmglocken sagen, so dramatisch ist es nicht, aber da bin ich gerade mega hellhörig geworden, weil ich glaube, das ist ein Ding, das man natürlich auf jeden Lebensbereich übertragen kann, so dieses Gefühl. Und ich habe gerade, bevor wir angefangen haben zu sprechen, noch so gesagt, ich glaube, irgendwas ist in den Sternen. Ich fühl mich irgendwie so komisch im Moment. Aber es ist so krass, Luisa, wenn man sich mal überlegt, dass es, so wie du sagst, das war irgendwie so ein Gefühl und das hätte oder hat alles verändert und das geht mit Unsicherheit einher und du hast geweint, auch weil man es wahrscheinlich nicht versteht und irgendwie Angst hat, weil man nicht sieht, was daraus werden kann, geh da gerne nochmal drauf ein, weil, wie gesagt, das kann auch ein Gefühl im Job sein oder in der Partnerschaft oder in einer Freundschaft oder so. Und so dieses Vertrauen wahrscheinlich, dass man aber keinen Quatsch sich da gerade ausdenkt,
ist ja, das ist nicht nur so ein kurzer Gedanke ist. Ja, also wenn man im Hallenvolleyball in so einer großen Mannschaft ist, da bist du natürlich auch in einem sehr sicheren Umfeld. Also du bekommst monatlich dein Gehalt, wir bekommen Wohnungen gestellt, also man muss sich um was nicht Sorgen machen oder kümmern, außer natürlich zu performen, seine Leistung zu bringen. Du bist in einer großen Mannschaft, dir wird viel Verantwortung irgendwo auch abgenommen. Du kannst, wenn es mal nicht so läuft, kannst du ausgewechselt werden oder der Trainer gibt dir noch mehr Input. Das sind positive Sachen. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer Leute über dir, die ja auch vielleicht eine bestimmendere Rolle einnehmen. Und ja, wo ich auch manchmal so das Gefühl hatte, geht es hier noch um die Menschlichkeit des Athleten, geht es hier nur noch um ein Produkt quasi. Solche Gefühle sind halt teilweise aufgekommen. So ein Umgang war es in manchen Stationen auch. Man muss natürlich sagen, wir reden über Leistungssport, es ist irgendwo auch ein Business. Du bekommst sehr viel Geld, du sollst abliefern, Brot und Spiele so oder Zuckerbrot und Peitsche, was man auch immer dazu sagen kann. Und für mich war aber so die Frage, ich werde in meinem Leben diese Periode von Leistungssport, ja, ich würde sagen, wenn man es runterbricht, aufs ganze Leben nur einen sehr kurzen Zeitraum machen können. Und was möchte ich denn da drin schaffen, wenn ich irgendwann alt bin? Diese ganz typischen Fragen, wie möchte ich denn auf diese Zeit herabblicken? Möchte ich sagen, ich hatte eine coole Zeit, ich habe viel Geld verdient, ich habe in ganz tollen Orten gespielt, hatte tolle Mitspielerinnen? Oder möchte ich sagen, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und wirklich versucht, das letzte Fünkchen aus mir rauszuholen. Und das war so diese Urfrage, die mich nicht losgelassen hat. Und die Antwort werde ich meiner Meinung nach nicht in der Halle finden, weil du einfach zu viele äußere Faktoren hast, die das beeinflussen, wo ich es nicht bestimmen kann. Und ich habe mich nach mehr Selbstbestimmung gesehnt. Und das geht mit sehr viel Unsicherheit einher, wo ich jeden Tag im Struggle bin und mich da versuche zurechtzufinden. Aber dieses Gefühl war so groß, dass ich darauf hören musste, weil ich glaube, sobald so ein Bauchgefühl da ist, der Kopf, der schießt immer Gedanken hinterher, das macht keinen Sinn, du weißt nicht, wie es in 2 Jahren aussehen wird, du weißt nicht, ob du erfolgreich sein wirst. Also es gibt so viele unsichere Faktoren, wo das Hirn, glaube ich, automatisch was schießt nach dem Motto, mach es nicht. Macht keinen Sinn, bleib lieber in deiner sicheren Komfortzone. Aber mein Bauchgefühl und auch mein Herz waren wirklich so, so zerrissen, dass ich einfach nicht mehr dachte, ich bin hier richtig. Und das war am Ende so der ausschlaggebende Punkt und hat wirklich Monate und mit Sicherheit auch unterschwellig 1 bis 2 Jahre gedauert, bis es so rauskam.
Ja, richtig, crazy, dass das halt so ein langer Prozess auch ist. Und als ob wir uns abgesprochen hätten, ich habe mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben und das auch gar nicht als Frage ausformuliert, dieses System Beachvolleyball, so wie es auch in dieser Doku dargestellt wird, ist so krass wie Entrepreneurship. Ja. Es ist unfassbar. Ihr sucht euch euren Coach selber. Ihr müsst immer selber gucken, wo kann man gerade trainieren, wo sind die richtigen oder die wichtigen Turniere. Ihr arbeitet auch mit Annette Zighetti zusammen, übrigens eine der ersten Team-Members hier im Podcast, ja, auch mega cool.
Ja, cool.
So, ne? Also man muss sich alles so selber zusammensuchen, ja, und ist so krass für sich selber verantwortlich. Und dass du das jetzt gerade noch so sagst, man kommt wie so aus dem Unternehmen, Team, ja, Volleyball, und du hast dich dann eben getraut, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu, ja, gehen. War es für dich denn auch klar, dass es dann Beachen ist? Oder dachtest du erstmal, es muss irgendwas anderes sein, was auch immer das bedeutet?
Nee, es war klar, dass ich Beachvolleyball machen möchte. Also natürlich kam auch eine Sequenz, natürlich, wo ich dachte, ich bin einfach nicht mehr glücklich im Volleyball. Ist es das überhaupt noch mit Leistungssport? Aber ja, das war wirklich so ein, das war mit vielen Zweifeln verbunden einfach. Und es war schon, also diese, dass es Beachvolleyball dann ist, es war sehr überraschend, erschreckend und klar, aber auch zugleich. Also ich habe hatte und habe immer noch nach wie vor so viel Bock auf dieses Projekt, auf so eine zweite Karriere irgendwie. Und aber wie gesagt, es ist mit wirklich ganz viel Unsicherheit verbunden. Und ja, es ist schön, ne? Also du sagst, wir suchen uns alles selber aus. Es bedeutet aber auch ganz viel Zeit und Energie investieren. Und aber auch nicht zu wissen, wie wird denn jetzt so dieses Jahr, das nächste Jahr, wie läuft das, finden wir uns ein, finden wir uns nicht ein. Also auch auf unsere Partnerschaft jetzt mit Laura, wir kommen von so unterschiedlichen Standpunkten und haben halt beide unseren Rucksack, ne? Es ist schon, so versuchen wir es irgendwie dann zusammenzubringen mit unseren Wünschen, Planungen und was es halt auch benötigt.
Ja, das war für mich auch so eine krasse Headline in dieser Doku, wo du dich vorstellst und sagst, ich bin Lauras neue Partnerin, ich bin aber nicht Maggie und ich bin auch nicht Kira. Und irgendwie der nächste Satz war so, ja, so, das hat dann, glaube ich, Laura gesagt, so, ja, also ich bin die Mutti mit wenigen Punkten und Luisa ist halt die Hallenspielerin, die Anfängerin ohne Punkte. Und jetzt schauen wir mal, was wird so.
Ja.
Wahnsinn. Und dann so, ja, mit dem nichts kleineren Ziel, als einfach zu Olympia es zu schaffen und da dann hoffentlich cool zu performen.
Ja.
Wo steht ihr denn im Moment, wenn du hast es gerade so schön mit deinen Händen gemacht, zusammengeführt, in eurer Teamfindung?
Ja, also das letzte Jahr war, glaube ich, mit ganz vielen Auf und Abs verbunden bei uns. Sowohl das Lauras Comeback nach der zweiten Schwangerschaft und meinem Einstieg in Beachvolleyball. Ja, wie du gesagt hast, wir beide mit wenig Punkten, also schwierige Voraussetzungen, aber unheimlich Bock aufeinander, auf dieses Projekt. Und ja, wir haben so im Spätsommer letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal zeigen können, was so in uns steckt, nach ganz viel harter und intensiver Arbeit. Und jetzt stehen wir da, dass wir noch nicht qualifiziert sind für die Olympischen Spiele, aber nach wie vor sehr realistische Chancen darauf haben. Wir fliegen übermorgen zum ersten Turnier, zum Elite-16-Turnier, da gibt es die meisten Punkte und haben jetzt noch, jetzt sind wir im Februar, circa 4 Monate, um weitere Turniere zu spielen und uns über die Weltrangliste zu qualifizieren. Also es liegt alles in unserer Hand. Das ist auf der einen Seite natürlich gut. Auf der anderen Seite erzeugt es natürlich auch eigenen Druck, der so oder so bei uns Sportlern immer da ist oder mitspielt. Und so, da stehen wir eigentlich gerade. Wir hatten jetzt nochmal einen Trainerwechsel. Wir hatten insgesamt 3 Trainerwechsel in der kurzen Zeit, was aber sich jetzt wild anhört, aber glaube ich, alles zum passenden Zeit oder richtigen Zeitpunkt auch passiert ist und auch die Inhalte, die wir mit den Trainern jeweils hatten, einfach passend und hilfreich waren und in den Stadien, wo wir auch gesteckt haben, das Notwendige war. Und jetzt versuchen wir, den vollen Kurs auf Olympia zu richten.
Ich als ehemalige Feldhockeyspielerin kann mich viel besser natürlich mit diesem Organismus, Team und alles ist safe und alles wird irgendwie von oben aus ein bisschen gesteuert. Daher komme ich. Wie kann man sich das vorstellen, dass man sich ja dann selber entscheidet, den Trainer zu wechseln? Wie findet man einen Trainer? Wie geht man auf die Suche? Wie findet man sich zusammen und wie arbeitet man dann zusammen? Du hast vorhin, bevor wir hier auf Rekord gedrückt haben, noch gesagt, ihr wart auch gerade in Tschechien bei eurem Coach.
Ja, genau.
Um also sich einzuspielen.
Ist natürlich auch schwierig, einen Coach zu finden, so mitten im Qualifikationsmodus, weil die Coaches sind oder die Teams sind alle besetzt. Viele Coaches sind nicht auf dem Markt, sag ich mal. Dadurch, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir uns nochmal neu strukturieren, dass für Laura halt auch das Familienthema gewissermaßen unabhängig vom sportlichen Werdegang ist, beziehungsweise Morph, ihr Ehemann, war halt letztes Jahr unser Head Coach und natürlich mussten die beiden gucken, boah, wie organisieren wir uns das? Und ich habe größten Respekt, weil das benötigt sehr, sehr, sehr viel Energie und sehr viel Organisation und Planung und das haben beide krass gut gehandelt und ja, dann haben wir uns da hingesetzt, wie könnten wir ja da uns nochmal ja, umschauen. Ich muss auch sagen, ich habe ganz wenig Ahnung und Erfahrung noch, welche Trainer würden jetzt gut zu uns passen, welche sind gut. Da kam Laura dann tatsächlich auf die Idee mit Simon. Simon ist Österreicher, hat ein tschechisches Team viele Jahre lang trainiert und begleitet. Ich habe auch wir haben letztes Jahr im Januar das erste Trainingslager mit ihm und seiner Frau gemacht, die Tschechin. Und ihre Partnerin war auch eine Hallenspielerin. Gegen sie habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Also es gibt einige Parallelen. Maki kam auch von der Babypause zurück. Also er hat schon Umgang mit Hallenspielerinnen auch. Und ja, Simon war frei da aufgrund davon, dass sich das Team getrennt hat. Und dann hat Laura gesagt, naja gut, das ist so eine Option, eine der realistischsten Optionen, wo wir glauben, der kann dieses Konstrukt von uns handeln. Und dann haben wir Simon gefragt. Simon lebt halt in Tschechien mit seiner Frau und haben uns dann zusammengefunden und sind seit Januar jetzt ein neues, altes Team, sage ich mal. Also Simon und Laura kennen sich halt auch schon viele, viele Jahre von der Tour. Wie gesagt, ich habe Simon jetzt auch ein bisschen kennengelernt über das Jahr und genau, jetzt ist es intensiver geworden.
Und du hast gerade schon gesagt, die Chance für die Olympia-Quali ist immer noch da und liegt in eurer Hand. Vielleicht kannst du das noch einmal so ein bisschen erklären. Du hast gesagt, ihr könnt noch über die Weltrangliste euch qualifizieren. Genau. Es gibt aber auch noch andere Optionen und vielleicht kannst du auch noch mal erklären, wie das bei Olympia läuft, wie viele pro Geschlecht sich qualifizieren können und wie das bei Team Deutschland aussieht.
Ja, also es gibt zwei Modis jetzt noch oder zwei Möglichkeiten, wie man sich qualifizieren konnte. Wären wir Weltmeisterin geworden, wovon wir aber sehr weit entfernt waren, hätten wir uns auch direkt qualifizieren können. Der Weltmeister ist direkt qualifiziert, ein Spot ist dadurch weg, dann ist noch ein Spot natürlich durch den Ausrichter, also Frankreich dann in dem Falle weg. Und wir haben über von dem Jahr 2023 bis eben zum, glaube ich, 9. oder 10. Juni, da ist das letzte Turnier, was offiziell in die Olympia-Wertung mit einhergeht, Zeit, uns zu qualifizieren. Es gibt drei Turnierarten, es ist das Elite 16, da gibt es die meisten Punkte, es sind die 16 besten Teams der Weltrangliste, das Challenger darunter und das Future. Und genau, wenn du bei den Elite 16 im Main Draw bist, also im Hauptfeld, kannst du die meisten Punkte eigentlich gewinnen. Also wenn du da versuchst, immer oben dran zu bleiben, hast du gute Chancen. Und es geht einfach darum, bis zu diesem 9. oder 10. Juni halt möglichst viele Punkte zu sammeln. Wir brauchen 12 zählbare Ergebnisse. Unsere 12 besten Turniere aus diesen anderthalb Jahren zählen damit rein. Es ist aber trotzdem ein bisschen kompliziert, weil wenn wir jetzt für die nächsten Turniere gehen, zählen immer nur die letzten drei Turniere, drei Ergebnisse. Also du hast auch Streichergebnisse. Also einfach, um in das Turnier reinzukommen, ist es nicht, oh, wie gut warst du jetzt in den letzten 10 Turnieren, sondern wie gut sind denn deine letzten drei Turniere gewesen? Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben in Paris beim Elite 16 fünften Platz gehabt, sollte das jetzt nicht mehr in die nächste Wertung mit reinfließen und wir haben das Turnier danach nicht so gut abgeschnitten, dann verlieren wir quasi da einfach Entry Points, um reinzukommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Wenn unser Scout das hört, wird er mir sonst Nachhilfe nochmal geben. Ja, und wie gesagt, man muss ja immer ein bisschen gucken mit Punkten, wie viel kann man gewinnen, wie viel kann man aber im Worst Case dann quasi auch verlieren. Wo kann man mit welchem Turnier vielleicht ein schlechtes Ergebnis auf die ganze Quali gesehen ersetzen? Das ist ein Modus. Es gibt insgesamt zwei Startplätze pro Geschlecht, Frauen, Männer für Deutschland. Und ich würde sagen, das Team Müller-Tillmann, die sind so gut wie qualifiziert über die Weltrangliste. Mhm. Und jetzt ist quasi der zweite Platz, wird entweder zwischen Carla und Sandra und uns erspielt, ausgespielt, gebettelt. Und das schaffen wir entweder über die Weltrangliste oder es gibt so circa 3 Wochen, 4 Wochen vor den Olympischen Spielen, was dann echt so kurz vor Startschuss ist, den Continental Cup. Da kann man einen Länderspot erspielen und dann wird vom Verband oder es ist vorher schon geklärt, welches Team diesen Länderspot bekommt. Also du erspielst über so einen Continental Cup einfach einen Spot für das Land, für den Verband und der wird nachher dann entscheiden und es muss vorher geklärt sein, welches Team den bekommt. Genau, also es ist recht umfangreich, recht kompliziert. Wir haben vorgestern ein Interview gegeben und haben gesagt, wir können uns da drin verlieren in diesen Details und in dem Druck, wir müssen jetzt liefern, das wird uns aber nichts bringen. Wenn wir jetzt nur über Paris nachdenken, nimmt uns das ganz, ganz viel Fokus für dieses Turnier, was wir jetzt spielen müssen. Also es hört sich wie eine Floskel an, aber wir müssen einfach Turnier für Turnier spielen.
Überhaupt nicht, ja, weil wenn man ans große Ganze denkt, bist du ja nicht präsent. Und genau. Da über das Thema Druck würde ich gerne nochmal auch kommen auf diese eine Szene, die ich auch so krass im Kopf behalten habe. Du sitzt, ich glaube, das war in Kapstadt. Und sagst in die Kamera so, ja, und hier als Newbie, was ich so schwer hinbekomme aktuell, ist so das Genießen, auf den Platz zu kommen und so in den Fokus zu kommen. Und du warst auch so krass emotional und ich habe so krass gefühlt, weil eben so du dir so die selber sagst, du nimmst dir die Freude und gibst dir selber nicht das Recht sozusagen geduldig mit dir zu sein und kannst deshalb das nicht genießen und so nicht deinen bestes Volleyball abrufen. Wie gehst du damit um? Das ist natürlich eins der Themen, die auch so viele Leute allgemein plagt. Und den Schlüssel dazu zu finden, wäre natürlich wunderbar.
Ja, aber wenn jemand den Schlüssel schon gefunden
hat. Ja, tell us.
Ja, ich hätte auch gerne den Schlüssel. Dann nochmal Shootout zu Annette, die ja schon dein Gast war. Annette ist unsere Sportpsychologin und ja, diese mentalen Themen finden da natürlich ganz viel Platz und ja, es ist einfach das, was quasi alles in meinem Kopf sich abspielt, was dann aber gar nicht hilfreich und auch nicht unbedingt viel zu tun hat mit dem, was gerade auf dem Feld passiert. Das ist auf jeden Fall so mein persönlich größter Struggle. Und da bin ich auf jeden Fall, weiß ich auch nicht, alleine mit. Das begleitet uns Sportler extrem viel und nicht nur uns Sportler, auch jeden Menschen, der Selbstzweifel hat, sich Erwartungsdruck zu hoch hängt etc. Da geht's, also für mich ging es das letzte Jahr darum, ja, mich zu finden auf dem Beachvolleyballfeld in so einem Zweiteiler auch. Das sind so ganz einfache Sachen, die dazugehören, ne? Also,
finde ich nicht einfach.
Wir haben ganz langsam angefangen von langer Zeit eine Volleyballhose, eine kurze kannte ich von meiner Zeit noch, aber ich hatte auch immer ein langes Trikot
spannend.
An. Genau, auf, okay, jetzt probieren wir mal in einer Bikinihose zu trainieren. Ne? Und
so spannend, dass du das sagst, weil ich denke das ganz oft, auch die Leichtathletinnen, und ich denke halt so, ja, okay, dann bin ich einfach, keine Ahnung, was das richtige Wort ist, prüde oder, ne? Wir haben halt immer Trikots angehabt und einen Rock und so, aber spannend, dass es doch ein Faktor ist.
Ja, ja, krass, also
normal für mich.
Fühlt sich irgendwie nackig da auf dem Feld, ne, in so einem Zweiteiler. Und gut, Laura sagt dann, für sie ist es super normal. Sie versteht aber auch, dass das für mich noch zu einer Normalität werden musste. Das sind so kleine Sachen. Und möchte ich natürlich auch neben meiner Partnerin, die ein sehr großer Name in der Szene ist, mit einer der größten Namen, Perform bringt mich aber auch nicht weiter, wenn ich darauf gucke. Also wie finde ich wieder zu mir selber? Es war oder ist nach wie vor immer die Frage, wie bleibe ich bei mir? Wie kann ich meine beste Leistung abrufen? Wie kann ich diese ganzen negativen Gedanken und diese Druckgedanken, ja, in Form, also wie kann ich die kanalisieren? Wie können die mir helfen? Wie kann ich sie nutzen? Wo brauche ich aber auch, ich sag mal, eine Gegenüberstellung? Und das ist halt ein sehr, sehr langer Prozess, der auch wirklich viele Ups und Downs hat, der einfach heftigst emotional war und ist. Ich habe in diesen anderthalb Jahren jetzt, das war so intensiv, es trifft es nicht besser wie die 10 Jahre Halle, das kann ich gar nicht zusammenrechnen. Also die anderthalb Jahre haben alles getoppt. ja. Was so an Emotionen und Gedanken in der Schnelllebigkeit durch mich durchging. Das war rasant, muss ich echt sagen.
Und ist es das wert?
Ja, hundertprozentig. Ist wie so eine, ist wie so eine Droge. Also ja, das meine ich, es ist so, und Sportler treibt das ja so unglaublich an, dieses irgendwie, diese Erfüllung und mehr wollen und ja, es zu schaffen, sich neue Ziele zu setzen, große Ziele, es zusammen zu schaffen, was für sich zu schaffen. Und ich glaube, das zeigen wir mit der Faser, mit jeder Faser unseres Körpers. Und ich glaube, das ist auch so, wenn ich auf den Einstieg nochmal eingehe, dieses, was die Leute auch so antreibt, wo wir das so gemeinsam schaffen können oder erleben können vor allem. Nicht schaffen können, sondern erleben können. Und das ist so das Schöne an Sport und auch, das war, ist auch das Schöne an den anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Tränen ich auch vergossen habe, weil man nach Hause kommt und denkt, oh Gott, ich lerne es nicht, ich schaff's nicht. Aber ja, der nächste Tag kommt und man versucht es wieder und wieder und ja, mit ganz, ganz viel Unterstützung von unserem Team einfach drumherum. Also genau, viele Tools erarbeitet mit Annette auch, wie das helfen kann. Auszeiten nutzen, wie nutzt man alles, wie ist man im Hier und Jetzt, was du auch eben gesagt hast, präsent sein, wieder hier hinholen und sich ja, zentrieren, sage ich mal. Da ja, fließt vieles einfach mit ein. Es ist hochkomplex, dieses Hirn.
Ist es voll und vielleicht ist die Frage deshalb jetzt ein bisschen zu platt, aber du hast gerade nochmal gesagt, du hast dir Tools erarbeitet mit Annette und du hast es so geil beschrieben, so selbst wenn du neben Laura stehst und selber sie auch irgendwo krass findest und Outer Factors und dann der Bikini und keine Ahnung, hast du vielleicht ein oder zwei Tools, die du spontan mit uns teilen kannst, die konkret sind?
Ja, also woran wir viel gearbeitet haben oder weiterhin auch arbeiten, ist, dass ich bin extremst nervös vor Wettkämpfen, vor Turnieren, teilweise schon vor Trainingseinheiten mit anderen Nationen. Wenn ich weiß, ich trainiere jetzt gegen ein krasses Team ganz vorne aus der Weltrangliste, da bin ich echt super aufgeregt. Und um aber nicht in dieses, was kann passieren, wenn, was wenn dann, was ist, wenn ich nicht das mache, haben wir ja so diese fünf Sinnes-Sachen sind wir durchgegangen. Fünf Sachen, die ich sehe, fünf Sachen, die ich fühle, fünf Sachen, die ich höre, fünf Sachen vielleicht, die ich rieche. Dann gehe ich von 5 auf 4 runter, von 4 auf 3, geht das immer so durch und einfach, um mal wieder anzukommen, um wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Das hört sich immer nach so einer Floskel an, ne? Aber es geht halt darum, nicht immer diese Gedanken schon zu irgendwas schweifen zu lassen, was ich gerade gar nicht beeinflussen kann. Das war viel, wo ich auch irgendwo mein Gehirn unterbrechen kann, diese Gedankengänge zu machen. Da hilft ganz viel, keine Ahnung, Schnipsen, weil da können auch, also da unterbreche ich das auch, dass ich das in den Auszeiten manchmal mache. Oder man kann sich auch so klopfen, also einfach so rhythmisch gegen den Oberschenkel klopfen. Das sind halt so Sachen, die dann quasi im Wettkampf passieren. Und dann geht es quasi im Trainingsalltag auch viel darum, ja, Lösungsansätze zu finden, wenn was nicht klappt, wie kann ich dann trainieren, wie reflektiere ich was, wie komme ich aber auch runter. Also machen viel auch mit PME, was Annette sicher freuen würde, wenn ich das ein bisschen regelmäßiger machen würde.
Aber das musst du gerade nochmal sagen mit PME.
Ja, progressive Muskelentspannung, wo man einfach wirklich so eine Reise durch den Körper macht, mal so in sich geht und einfach die verschiedenen Körperteile spürt, entspannen kann und ja, einfach auch, um mal runterzufahren. Ne? Also irgendwo muss ja mal dieses hier in diese Zentrale da oben auf Entspannung gehen und das finde ich sehr schwer.
Sehr schwer. Ich fühle mich da sehr aufgehoben in dem, was du da beschreibst alles. Also vielen Dank schon mal.
Ja, du hast bestimmt nur Annettes Kontakt, ne?
ja, voll. Melde ich mich mal dann später. Aber so witzig, dass du es auch gesagt hast mit den 5 Sinnen. Wir hatten jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht eine Folge mit Hockey-Nationalspielerin Anne Schröder und die meinte auch, für sie war ganz wichtig dieses 5-4-3-2-1.
Ja. Cool. Mhm. Genau, ja.
Pass auf, Luisa. Und ich lasse normalerweise meinen Gast bestimmen, randomly, in welcher Reihenfolge wir die Kategorien fortführen, aber ich mache mir die Welt, wie sie gefällt. Ich habe jetzt mal selber gezogen kurz, weil ich finde, dass es gut passt. Den Head Coach würde ich jetzt gerne einwerfen an dieser Stelle. Und zwar würde ich in dieser Kategorie gerne von dir erfahren, thematisch sind wir gerade voll dabei. Mhm. Zum einen sicherlich Annette zu einem bestimmten Ausmaß ist dein Head Coach. Aber wer oder was ist es oder war es in deinem Leben schon mal oder ist es die ganze Zeit? Gibt es einen bestimmten Tiefpunkt, den du hattest, wo dich eben eine Tätigkeit oder ein Mensch oder irgendetwas rausgeholt hat oder es regelmäßig ist?
Geholfen hat, ja, das ist schwierig, ich könnte das jetzt gar nicht auf einen Menschen beziehen, weil das mehrere, würde ich sagen, sind. Aber ich sag mal, meine großen Tiefs, die ich sportlich erlebe, wo viele Zweifel auf jeden Fall gekommen sind oder wo es auch darum geht, ja, alles wieder in die richtige Bahn zu lenken, manches aber auch zu relativieren, würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit Jürgen in dem Falle, Jürgen Wagner, der ja, wie gesagt, eine Art Mentor für mich ist, der mich extrem abgeholt hat mit, ja, was bedeutet individuelles Arbeiten, was bedeutet aber auch Trainieren am Limit und...
Wow.
Ja, aber das gar nicht so, nur was mich immer sehr inspiriert hat oder was mich so überzeugt hat vor allem war, dass es bei ihm darum geht, ich bin nicht nur der Athlet Luisa, sondern, und es geht nicht darum, es gibt jetzt, sage ich mal, die perfekte Technikschablone oder die perfekte Taktikschablone, wo man versucht, vielleicht den Athleten irgendwie reinzupressen, weil so soll es aussehen, so ist es perfekt, was ich auch gerne hätte natürlich, ja. Aber bei ihm hatte ich das erste Mal das Gefühl, es geht darum, okay, du bist Luisa, was bringst du mit, was kannst du, wo können wir dich besser machen, wo können wir... was drauflegen, was verändern, wo lassen wir es aber auch einfach so, was kannst du überhaupt leisten und das ist was, würde ich sagen, wo ich ihm sehr dankbar bin, dass wir da zusammenarbeiten und er mich da einige Male schon abgeholt hat und ich mich da halt, das hört sich bescheuert an, aber einfach gesehen fühle, wertgeschätzt fühle, er mir extrem viel hilft, ja, da immer mehr selber reinzufinden und genau, das würde ich sagen, ist im sportlichen Bereich, ja, da hat Jürgen einen großen Stellenwert bei mir, im Privaten natürlich mein Mann, der mich halt aushalten muss, ne, also wenn mich einer vom Boden aufkratzt, dann ist es halt einfach wirklich Hannes, der mich da unterstützt und hilft und auch aufbaut und genau, sind die zwei Menschen, würde ich sagen.
Spannend, dass du gerade gesagt hast, es klingt bescheuert, aber ich fühle mich gesehen von Jürgen. Es klingt halt überhaupt nicht bescheuert.
Ja, es ist, ja.
Oder? Also, ist es nicht, also das ist der Top-1-Grund, keine Ahnung, ich habe keine Statistik jetzt oder keine Studie zu haben, aber warum Leute kündigen, warum Leute unzufrieden im Job sind oder... Ich sage jetzt wieder Partnerschaft, das ist kein Partnerschaftspodcast hier, aber du weißt, was ich meine. Oder in zwischenmenschlichen Beziehungen sich nicht wohlfühlen oder so. Ja. Es geht ja immer darum, bin ich eigentlich wertgeschätzt da, wo ich bin? Oder fühle ich mich ernst genommen und meine Themen und kann ich deswegen, can I bloom the way I would want to, so, oder? Also überhaupt nicht bescheuert. Spannend.
Ja.
Props to Jürgen und Hannes.
Ja.
Schön, vielen Dank für den Head Coach. Und jetzt darfst du tatsächlich weitermachen, wie es hier normalerweise läuft. Womit machen wir weiter?
Dann würde ich sagen, deine linke Hand.
Meine linke Hand hat den Einwurf dabei.
Okay.
Den darf ich direkt wieder zu dir zurückspielen.
Ja.
Welches Thema hast du uns mitgebracht?
Einwurf. Also ich würde sagen, aus meiner eigenen Erfahrung als junges, großes, schlaksiges Mädchen würde ich ja jedem jungen Menschen empfehlen oder würde ich mich freuen, ja, dass auch sie die Liebe zum Sport finden und nicht mal Leistungssport, sondern einfach nur durch den Sport auch die Liebe zu sich selbst vielleicht finden. Weil ich muss sagen, für mich hat... Mir hat Sport extrem viel geholfen, mit meinem Körper zu lernen, umzugehen. Einfach, ja, ich war schon immer groß und schlaksig, aber ich glaube, es ist völlig egal, welche Körpergröße, welche Körperform, welches Alter. Ich glaube, Sport kann uns helfen, uns besser kennenzulernen, damit umzugehen. Wir lernen Freunde fürs Leben auf diesem Weg kennen. Wir teilen viel gemeinsam und ja, ich würde mich für jeden jungen Menschen da draußen, für jeden jungen Teenager freuen, der auch solche Erfahrungen machen darf und sich traut, vielleicht den sportlichen Schritt zu machen und ja, einfach, wie gesagt, diese Erfahrung machen kann in der Gemeinschaft. Und ja, das wäre
richtig
mein
Einwurf. Richtig schöner Einwurf. I like it a lot. Ich musste direkt daran denken, wie selber wir früher waren im Team, wieder da, back to the Field Hockey Route so. Und mir war das gar nicht so richtig bewusst. Also, weil in der Mannschaft war es halt so, jeder sieht halt anders aus, aber da ging's bei uns auch nie drum. Ja. Wir haben halt immer über den Sport und über die Leistung
Freude daran, ne? Ja.
Oder so, genau, halt über die Ergebnisse oder so gesprochen. Und das ist mir erst so richtig bewusst geworden, als ich aufgehört habe zu spielen und mich dann selber damit beschäftigen musste, ja, wie halte ich mich jetzt fit oder wie macht man eigentlich Sport in der Freizeit?
Ja.
Und ich habe immer wieder Freundinnen auch getroffen, die meinen halt so, oh Mann, ich will abnehmen oder ich will so aussehen. Und da war ich so spannend.
Ja.
Ich habe immer Sport gemacht so, oh, ich will stärker werden.
Mhm.
Ich will schneller laufen, ich will länger laufen,
ja,
explosiver sein. Also ich habe immer irgendwie auf Funktion trainiert und so, wie ich mich fühle und nie so das andere gesehen.
Ja. Ja.
Und deswegen so schön, dass du das sagst, dass man einfach so auch so ein Selbstbewusstsein.
Ja, also ich für weiß nicht, findet. Ich muss sagen, bei mir war das, glaube ich, wirklich, ich habe auch nicht deswegen zum Beispiel mit Leichtathletik angefangen. Ne? Ich habe da angefangen, weil wir eine Gruppe von Mädels waren, die sich zusammengefunden hat und Lust hatte, das zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, wie der Sport mir zum Beispiel irgendwie, ich sage jetzt mal, geholfen hat, mit langen Armen und Beinen umzugehen, wie ich darüber eine Liebe zum Wettkampf aufbauen konnte oder auch einfach, dass ich es schön fand, Freitagnachmittag triffst du dich da mit deinen Freundinnen und machst was zusammen, ne? Ob das dann gelaufen ist oder, weiß nicht, vielleicht geht man auch shoppen an, statt Sport machen, wie auch immer, aber es war wirklich so ein Körpergefühl zu finden, Körperbewusstsein und das im Nachgang, muss ich sagen, war das einfach unglaublich schön, auch der Wechsel aufs Internat dann, wo ich auch auf einmal mit gleich großen auf dem Internat war, wo du dich nicht mehr wie anders fühlst, sondern du bist halt einfach in einer Gemeinschaft, wo man vielleicht gleich tickt, ähnlich tickt, ähnliche Bedürfnisse, Probleme hat, Sorgen hat, Freuden hat und ich glaube, das ist einfach was ganz Schönes, was einen auch in den jungen Jahren mit begleiten kann und es muss nicht auf der Leistungssportebene sein, auf gar keinen Fall. Es kann einfach ein ganz normales, schnödes Hobby sein, wo man einfach Freude hat, was zusammen zu machen und was daraus zu ziehen für sich.
Mega schön. Shoutout an diesen Einwurf. Gefällt mir wirklich richtig gut. Und vielleicht auch nochmal ein kleiner Impuls an alle, die eben Sport machen, so wie ich es gerade beschrieben habe, mehr auf Aussehen und irgendwie dann Druck, irgendwas draus zu machen. So, nö, macht's doch einfach für die Freude
für
an der
euch.
Bewegung und das
genau.
Selbstbewusstsein, sich im eigenen Körper wohlzufühlen oder eine coole Community zu finden, weil es gibt's schon auch im Fitnessstudio oder so. Cool.
Ja, klar. Ja, das auf jeden Fall. Man findet es überall.
Absolut. Richtig schön.
Ja.
Thank you.
Dankeschön.
So, und währenddessen habe ich jetzt hier nochmal die letzte Kategorie ausgepackt. Das ist das Shootout. Shoutout habe ich gerade noch gesagt. Nicht zu verwechseln. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich jetzt an dich richten werde. Du darfst langsam, wollte ich gerade sagen, ausführlich oder schnell beantworten, wie es sich gerade anfühlt.
Okay.
Are you ready?
Ich denke schon. Bin ein bisschen aufgeregt.
Nein, ja, ich bin mir sicher sehr aufgeregt. Wie vor den großen Turnieren.
Ja.
So, dann starten wir jetzt schnell, damit es nicht so schlimm wird. Beach oder Halle?
Beach.
Ah ja, doch. Obwohl es so ein großer Part war, die Halle.
Ja, ja, war es auch. Und ich habe es geliebt. Ich habe die ganzen Jahre geliebt in der Halle. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das machen durfte und was es mir gegeben hat. Aber ich verfolge jetzt auch wirklich Hallenvolleyball nur noch ganz sporadisch. Und Beachvolleyball ist einfach nochmal, der Lifestyle auch ist einfach anders und gerade aktuell krasser, muss ich sagen. Ist halt geil, nach dem Training ins Meer zu springen und sich abzukühlen. Und es ist geil, in so viele Länder zu reisen und die Länder anders kennenzulernen, weil wir uns selber organisieren, wo wir schlafen und wie wir schlafen und so viele Leute kennenzulernen. Es ist einfach es bringt einfach ein krasses Paket nochmal mit sich.
Ja, krasser Faktor Travel, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben. Und es sind ja auch immer, also ihr reist mit der Sonne, aber ja, auch immer in so verrückte Länder, ne? Es ist ja jetzt nicht nur Europa, sondern Cape Town, Brasilien.
Ja, also die schönsten Strände, muss man sagen, ne? An der schönsten Orte, und du lernst ganz, ganz, du lernst die Menschen und die Kultur auch nochmal anders kennen, muss ich sagen. Also, weil du dich nicht nur von Hotel und Halle bewegst. Also, das ist einfach eine andere Offenheit, Freiheit, ja.
Plus, das Team ist klein, das heißt, und wie du sagst, selbst organisiert, das ist nicht so durchgetaktet wie mit der Mannschaft. Ja, spannend. Na gut, und wo wir jetzt gerade bei den heftigen Travel-Spots sind, was ist denn für dich persönlich das größte oder wichtigste Turnier?
Olympia. Auch wenn ich noch nie da war, aber auf jeden Fall Olympia. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt vielleicht vorausblicke, das Turnier, womit wir uns vielleicht dann qualifizieren können. Im Hinblick, wenn ich zurückblicke, muss ich aber natürlich sagen, die Europameisterschaft letzten Sommer, wo ich tatsächlich meine erste internationale Medaille geholt habe.
Yes. Bronze.
Ja, das war mit auch gar nicht den Erwartungen irgendwie dahin gefahren. Ne? Wir sind wirklich da, haben gesagt, okay, let's go, Spiel für Spiel. Ball für Ball, Punkt für Punkt, das haben wir wirklich letztes Jahr so runtergerattert, immer wieder, und wie wir uns da in den Flow spielen konnten, ja, unglaublich. Also die Europameisterschaft, das, was wir schon erreicht haben, dann auf jeden Fall die EM.
Und darauf wird jetzt aufgebaut.
Ja.
Und dazu passt jetzt auch die nächste Frage: Was steht auf deiner sportlichen Bucketlist? Eins Olympia, hast du jetzt gerade schon gesagt, ja.
Olympia, natürlich. Dann aber nach wie vor weiterhin die WMs und EMs, die dazugehören. Also die großen Turniere, sich weiter in der Weltrangliste zu etablieren, dass wir auch fester Stand, Teil der Elite-16-Turniere sind.
Sehr gut, bevor wir hier angefangen haben, ich noch Strophe. Ja. Bla, also, passt schon, alles gut. Das ist kein Problem. So, wir kommen doch nochmal zurück zum Reisen. Und du hast es gerade so schön gesagt, man lernt die Kultur auch viel besser kennen. Gibt es eine Sache oder ein Learning von einer dieser Reisen, die du mit in dein alltägliches Leben genommen hast?
Uff, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ja, doch, also dadurch, dass wir uns, oder dass ich mich, für mich jetzt war das auch Neuland, weil wie gesagt, in der Halle ging es immer darum, nach einem Tagesplan zu leben. Da steigst du in den Bus ein, fährst zur Halle, steigst wieder in den Bus ein, fährst zurück zum Hotel, und es musste auch nicht sein, dass wir immer ganz viel draußen waren, weil man natürlich nicht weiß in anderen Ländern, was passiert auf den Straßen. Und was mich Beachvolleyball gelehrt hat, weil wir bewegen uns da ganz anders und viel freier, ist mit offenem Herzen, glaube ich, durch die Straßen, durch die Welt zu gehen, weil nicht mit Vorurteilen da durchzulaufen, es könnte ja was passieren, nur weil man vielleicht außerhalb von Deutschland ist, was man so gut kennt, sondern offenherzig zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Beachvolleyball auch extremst mit sich bringt.
Schön.
Ja.
Gebitte. So, und jetzt kommen wir zu einer oberflächlichen Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Social Media für dich?
Uff.
Großer
Marketing, Sprung. Marketingmäßig ist es natürlich eine 9 bis 10. Persönlich bin ich gerade seit Dezember auf einer Social Media Detox-Kur. Also ich habe tatsächlich kein Social Media auf meinem Handy. Ich habe aber dadurch, dass Hannes bei mir Social Media mitmacht, gewissen begrenzten Zugang über ihn. Aber ich würde sagen, ich lebe gerade in einer kleinen Abstinenz. Und das tut mir persönlich richtig gut, muss ich sagen.
Wie ist es da? Wie fühlt es sich an?
Es ist richtig weird. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, in den ersten Wochen und manchmal immer noch, da gehe ich auf mein Handy, will es aufmachen, und es ist halt nicht da. Ne? Ich gehe aufs Klo und denke mir, ah, was mache ich hier?
Ach so. Spannend.
Und da musste ich erstmal lernen, mit umzugehen, weil das wirklich so ein unterbewusster Drang immer war, da hinzugehen. Kennen wir alle. Ja, es ist voll. Dann schnappe ich mir mal sein Handy und gucke da rum und scroll da auch durch mein Profil oder auf meiner Instagram-Seite und Startseite und denke mir dann irgendwann echt so nach ein paar Minuten, oh, ist der gleiche Shit wie immer. Also ja, es holt einen manchmal auch runter, muss ich halt auch sagen. Es lenkt dich ab. Aber es bringt mir nichts. Es ist super wichtig, extrem wichtig, sich selber zu vermarkten. Hat man eine Message, die man raushauen will, klappt es perfekt über Instagram, ist ein super Tool oder ganzen anderen Plattformen, wo ich aber auch irgendwie eher auch oldschool bin, macht da nicht alles mit. Aber ja, es ist echt so, ich versuche es zu splitten. Was brauche ich für mein sportliches Ich, was brauche ich für mein persönliches Ich? Da versuche ich es zu reduzieren und ja, es klappt manchmal einmal weniger.
So, und dann hast du ja jetzt viel mehr Zeit und Headspace. Woher ziehst du denn dann Inspiration, wenn auch nicht mehr von Instagram?
Ja, es ist eine gute Frage. Also ja, ich merke, dass ich eine bessere Konzentration oder auch Ruhe mal habe, für mich echt mich mal wieder hinzusetzen und zu lesen. Hört sich so bescheuert an. Ich hatte wirklich, ich habe super gerne früher gelesen, aber ich habe gemerkt, das hat mich ganz, ganz schnell gelangweilt, ne? Und ja, jetzt ist es auch manchmal einfach, was mich immer schon runtergeholt hat und entspannt hat oder auch ja, Inspiration irgendwie geholt hat, war einfach rauszugehen. Einfach ganz stumpf zu bummeln, sich hier in einen Café in Hamburg zu setzen, Kaffee zu trinken, ja. Leute zu beobachten, anzuschauen, also solche Sachen und ganz, ganz schnöde alltägliche Sachen, sich, weiß nicht, manchmal mit Essen noch auszuprobieren oder so. Ja, aber anderes Zeit zu haben.
Ja,
auch schön. Mal wirklich Mittagsschlaf machen und nicht auf Instagram rumhängen.
Ja, es ist so krass, gell? Ich muss da auch noch für mich irgendwie den richtigen Weg finden.
Aber es ist schwierig, es ist echt schwierig.
Zeitfresser, und das hat Toto Wolff in einem Podcast so geil gesagt. Für ihn ist es so krass, sobald du auf Social gehst, schaltet dein Gehirn auf so, was hat er gesagt?
Leerlauf?
Ja, whatever, aber genau das ist es. Es ist so krass.
Ja.
Und das ist, also, es ist unglaublich.
Ja, es ist halt, aber es ist halt auch ein Tool, der nicht mehr, das ist halt nicht mehr wegzudenken, ne? Dieses Internet hat es geschafft, sich durchzusetzen.
Doch.
Und es war auch nicht bei mir. Also, es war auch bei mir nicht geplant. Es war einfach nur, dass ich mein Handy wechseln musste, weil das andere den Geist aufgegeben hat. Dann überspielt man es ja. Ich meine, man hat alle Apps, aber ich musste mich überall neu anmelden und ich wusste mein Passwort nicht. Und dann habe ich so gesagt, das war, bevor ich auch nach Doha geflogen bin tatsächlich, zu diesem King of the Court Turnier, die erste Woche mit unserem neuen Trainer. Und dann meinte ich so zu Hannes, oh, weißt du was, ist egal, ich versuche es jetzt mal ohne.
Du machst das jetzt.
Ja, ich versuche es mal ohne. Es wird auch die Woche bekannt gegeben, dass wir einen neuen Trainer haben. Dann hänge ich da auch nicht drum rum und lese immer. Man vergleicht sich nicht die ganze Zeit mit anderen. Ja. Also ja, es ist bisher ganz gut.
Spannend.
Ja,
ja gut. Ich guck mal, wie ich das für mich lösen kann. Ich werde Bescheid sagen. Eine haben wir aber noch. Was ist nochmal, 1, 2, 3. Was ist Olympia für dich in einem Wort?
Boah.
Ja, genau. Perfekt. Dankeschön.
Ich finde es so schwer, ey. Alles und nichts, ganz extrem gesagt. Es bedeutet für einen Sportler alles und ja, nichts ist auch nichts gesagt, aber die Welt dreht sich ja dann auch irgendwie weiter. Ist ganz verrückt, also hat ja beides. Aber die Olympischen Spiele sind einfach der sportliche Olympe. Nein, ich weiß, ich habe kein einziges Wort, was ich dafür finden kann. Ich glaube, es ist so ein großer Wunsch, ein großes Ziel. Vielleicht kann ich das noch besser sagen, wenn ich es dann mal geschafft habe, was es wirklich ist. Soll ja auch immer eine heftige Party sein.
Ja, sehr gut. Wichtig.
Es bedient vieles.
Bisschen Spaß hoffentlich auch, ist schon okay.
Ja, ja, nee, meine ich ja. Also Freude, Spaß, Herzschmerz vielleicht, wenn man es nicht schafft oder was nicht erreicht. Und ja, ich glaube, eine ordentliche Gaudi. Vielleicht lasse ich es so stehen.
Ja, lass mal so stehen. Ich check nochmal ein mit dir dann zum besagten Zeitpunkt.
Ja, sehr gerne.
Cool. Ja, Luisa, und damit sind wir aber auch zum Ende, am Ende unseres Interviews hier angekommen. Ich fand es mega. Tausend Dank für deine Offenheit auch. Richtig schön. Ich hoffe, dass der Einwurf ganz viele berührt und vielleicht auch so ein bisschen heilt. Kann ich nicht besser sagen, aber du weißt, was ich meine. Und ihr da draußen auch. Richtig, richtig schön. Vielen Dank.
Danke
und
dir, vielen
zu guter
Dank.
Letzt darf ich dir nochmal das Wort rüberspielen, denn unsere Folgen enden ja immer mit einem kleinen Pep-Talk von unserem Gast. Also du darfst dich nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenden und ein bisschen motivieren oder was auch immer jetzt rauskommt, ihnen sagen, warum man immer an sich und seine Ziele und Träume glauben soll.
Ich glaube, das, was man über sich selber lernt, wenn man an seine Ziele glaubt und versucht, sie zu verfolgen und sich neue Ziele setzt, ist unbezahlbar, unbeschreiblich. Und das wünsche ich allen, dass sie immer auf ihre Intuition und auf ihr Bauchgefühl hören und das auch immer mehr und weiterhin lernen, wirklich darauf zu hören. Weil manchmal kommen Gedanken, die sind nicht so hilfreich, und manchmal ist es auch gut, mehr auf den Bauch und aufs Herz zu hören. So würde ich, glaube ich, sagen.
Wie schön. Und wenn die Gedanken unterbrochen werden müssen, dann wissen wir jetzt,
dass
wir schnipsen müssen. Oder klopfen.
Genau.
We're ready now.
Ja.
Perfekt. So
super.
Cool, Lisa. Tausend,
Dankeschön.
Tausend Dank. Alles Gute für die Quali weiterhin.
Dankeschön. Danke sehr.